Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema: die Kunst der Vorstellung. Welche Qualitäten haben Filme, Serien und das Fernsehen heute? Filme werden von Menschen vor und hinter der Kamera gemacht. Wie sieht die Kultur am Set aus und welche Herausforderungen müssen sich Schauspieler heute und in Zukunft stellen? Darüber hinaus stellt sich für mich die Frage, was Führungskräfte von Schauspielern lernen können. Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich den Schauspieler Jochen Horst eingeladen. Jochen Horst wurde als lässiger Fernsehkommissar Balko bekannt, war in mehreren Fernsehsendungen wie Traumschiff und Verfilmung von Rosamunde Pilcher und Inga Lindström zu sehen. 2015 übernahm der ausgebildete Schauspieler eine der Hauptrollen in der ARD-Serie Rote Rosen. 2021 spielte er unter anderem in der Netflix-Serie Jaguar mit. Darüber hinaus ist er Buchautor. Der Vorhang geht auf für Jochen Horst und ich sage: Ton ab, Kamera ab, Podcast-Klappe die erste und bitte. Hallo Jochen Horst.
Grüß Sie, hallo Herr Bayer.
Was hat Sie zuletzt denn begeistert?
Naja, erstmal muss ich darauf hinweisen, dass ich Norddeutscher bin. Norddeutschen zu begeistern ist ohnehin sehr schwer, aber ich komme aus dem Süden von Norddeutschland, also vielleicht bin ich dann doch ein bisschen spanischer als jeder Norddeutsche aus Norddeutschland. Was mich jetzt in letzter Zeit sehr begeistert hat und auch auf längere Sicht begeistert hat, ist, glaube ich, das, was wichtiger ist. Sonst in Kürze hat mich etwas begeistert, woran ich im Moment auch immer wieder arbeite. Das ist Dialogregie. Also ich habe ein Stück entdeckt von Thomas Bernhard. Das heißt, Der Schein trügt. Und das ist ein Theaterstück, das vornehmlich aus Dialogen besteht. Ich glaube, dass es so für den eigentlichen Theatergänger nicht so interessant ist. Es wird nicht oft gespielt, aber es wird oder man kann es zum Studium von Dialogregie sehr, sehr gut benutzen und es ist einfach toll, wie jemand eine Dialogregie übernimmt und da alles mit reinpackt in ganz kurze Sätze. Und das begeistert mich im Moment sehr.
Finden Sie denn auch, dass zu wenige Dialoge im Endeffekt geführt werden heute, in der heutigen Zeit?
Ja, ganz sicher. Also das ist mir schon seit in den letzten 3-4 Jahren aufgefallen. Ich nehme immer meinen Sohn als Reference, der jetzt 19 ist und eigentlich auf der kommunikativen Seite besteht. Aber wenn ich mich mit seinen Peers unterhalte, mit seinen Freunden und so, oder wenn ich in Restaurants bin und bei manchen Tischen zuhöre, dann merke ich A, dass viel weniger miteinander gesprochen wird und B, wenn gesprochen wird, werden über Dinge gesprochen, die eigentlich nicht in ein Restaurant gehören. Und auch die Kunst am Sprechen, auch von Menschen, die miteinander nicht sehr befreundet sind, diese Kunst am Smalltalk einfach langsam wirklich verschwindet. Und es ist ja eigentlich auch bekannt, dass jeder Smalltalk auch zum Big Talk führt. Diese Verbindung wird sehr selten gemacht und sehr selten praktiziert, weil Dialoge müssen geübt werden. Das ist schon immer so, auch in meinem Beruf, gerade in meinem Beruf, aber auch im privaten Bereich. Dialoge, Sprache muss geübt werden. Sie können nicht einfach von heute auf morgen sagen, ich habe ein Buch gelesen, jetzt kann ich's. Das wird nicht passieren. Nie. Also es ist immer wieder dieser Muskel, der immer wieder trainiert werden muss. Und wenn Sie heute in ein Restaurant gehen, das ist ein ganz einfaches Beispiel, dann schauen Sie sich mal um, wenn Sie vor 10 Jahren in ein Restaurant gegangen sind oder in ein Café, dann sind die meisten Leute noch relativ offen gewesen, weil sie kein Smartphone vor der Nase hatten. Ich will jetzt kein Smartphone-Bashing machen, aber das führt natürlich dazu, dass viele allein schon von der Körpersprache her im Restaurant so sitzen, das heißt in Cafés, sie kriegen nichts mehr mit. Und das hat sich ja leider auch schon mittlerweile in den Autos so fortgeführt. Also dass selbst Fahrer jetzt mittlerweile schon, wenn sie mal in die Autos reingucken als Beifahrer, ich bin ja Beobachter, ich mache das ja ständig, es ist mein Hobby. Und ich in Autos reingucke, dann muss ich wirklich sagen, dass fast die Hälfte immer schon so fahren. Also immer der Blick nach unten, dann wieder nach vorne, dann wieder nach unten, dann wieder nach vorne. Und das
Ja.
heißt, wir entziehen uns mehr den Möglichkeiten der Kommunikation, auch wenn es nur visuell ist. Aber auch der visuelle Kontakt ist erstmal die Einführung für einen Smalltalk, der dann später zu einem richtigen Talk wird. Und
Ja,
das ist grundsätzlich.
es wird im Grunde wird viel verpasst. Im Grunde, weil ich verpasse was auf dem Smartphone, aber bei der Kommunikation verpasse ich etwas. Und zwar, Sie sagen gerade, Dialoge sind wichtig, was ich auch ebenfalls für wichtig halte, auch gerade in der Wirtschaft, in den Büros, ne, in den Wirtschaftszentralen, dass dort kommuniziert wird. Und dann gehört natürlich zum Dialog sicherlich auch dazu, dass man gut zuhören kann. Und das, glaube ich, macht heute fast gar keiner mehr.
Ja, ist schwieriger geworden. Also was,
Ja.
um Ihre erste Frage nochmal zu beantworten, dass ich meine, was Sie verpassen, schlimmstenfalls verpassen Sie Ihre große Liebe. Finde ich immer, ist viel wichtiger als alles andere. Und da hatte ich es früher einfacher. Also da, als ich in dem Alter meines Sohnes war, gab es noch kein Smartphone. Wenn Sie da in ein Café gegangen sind, saß plötzlich Ihre große Liebe neben Ihnen. Oder vor
Ja.
Ihnen. Sie sind ständig irgendwie so unterwegs gewesen. Das geht heute gar nicht mehr. Und
Ja, dann hat man sich anders ausgetauscht und nicht, man hat nicht WhatsApp oder wie auch immer die Nummern ausgetauscht. Und ja, das sicherlich sehe ich genauso. Jetzt haben Sie ja ein Buch geschrieben und es heißt Die Kunst der Vorstellung, eine Anleitung zum Überleben auf der Bühne, im Film und im Fernsehen. Haben Sie das Genre gewechselt, den Beruf?
naja, es ist ja letztlich das Gleiche. Also wenn jede gute eine Problemanalyse setzt ja immer die richtige Fragestellung voraus. Nichts anderes. Also wenn Sie in der Lage sind, das Problem richtig zu definieren in einer Frage, dann haben Sie manchmal auch schon, wenn Sie die Frage stellen in dem Moment, schon die Antwort. Wenn Sie jetzt fragen, was hat Schauspiel mit Kommunikation zu tun? Dann kriegen Sie gleich die Antwort, weil Schauspiel ist Kommunikation. Shakespeare sagte, all the world is a stage and men and women are merely players. Und da hat er etwas gesagt, was vielleicht, was ihm da in dem Moment noch gar nicht so klar war, aber wir alle spielen eine Rolle. Und wir alle sind in einer großen Inszenierung gefangen, die wir selber natürlich mit beeinflussen können. Also eine Inszenierung ist ja nie statisch. Wir sind immer, und das ist auch immer so, glaube ich, das Zauberwort. Nichts ist statisch. In dem Moment, wo wir uns zusammen an einen Tisch setzen, in dem Moment, wo wir anfangen, miteinander zu reden, öffnen wir sämtliche Kanäle. Und das heißt, ein wesentlicher Grundsatz eines Gespräches ist natürlich auch die Fähigkeit, zuzuhören. Wenn ich nicht zuhören kann, verfalle ich in ein statisches Modell einer Kommunikation oder in ein statisches Modell einer Diskussion. Und heute, ich sehe nur Unfähigkeit teilweise in Diskussionsrunden, dass die meisten gar nicht mehr diskutieren wollen, indem sie Informationen austauschen und sich überzeugen lassen, sondern sie sind, weil sie auch nicht mehr richtig zuhören, nicht mehr richtig hinhören, sondern nur noch, sie nehmen nur noch Vokabeln und nehmen diese Vokabeln und versuchen dann ihren Standpunkt zu verkaufen. Wir sind also gar nicht mehr so sehr die Kommunikateure geworden, sondern wir sind eher so die Verkäufer geworden. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch, das sehen Sie in der heutigen Politik auch. Ich sehe kaum noch Diskussionsrunden, wo jemand mal wirklich so offen reingeht, auch als Politiker oder als jemand, der in dieser Gesellschaft was zu bewegen hat, der bereit ist, auch mal so zuzuhören, dass er seine Meinung auch mal ändern kann oder mit anderen Meinungen so umgeht, um sie auch zu respektieren, um sie in eine Problemlösung mit einzubeziehen. Findet man selten.
Wäre es denn schwerer für die deutschen Schauspieler und den deutschen Film überhaupt? Also ich habe da mal so ein paar Statistiken nachgelesen. Also so doll ist ja Deutschland im internationalen Bereich nicht aufgestellt mit dem Film.
Ja, nur finanziell. Also die deutsche Filmfinanzierung ist ein wesentlicher Bestandteil sowieso von Hollywood, also von den großen amerikanischen Produktionen, die alle immer oft nach Deutschland kommen, weil hier gut produziert werden kann, weil auch preiswert produziert werden kann. Aber der Schutz der Schauspieler, der deutschen Schauspieler, den gibt es nicht. Also es gibt in dem Sinne keine Gewerkschaft, die die Interessen der Schauspieler vertritt. Und dadurch werden natürlich Besetzungen dementsprechend auch an den deutschen Schauspielern oft vorbeigeführt. Also es werden dann mehrmals amerikanische Schauspieler, englische Schauspieler besetzt in amerikanischen und englischen Produktionen. Da gibt es keine Vorgaben. Eine Gewerkschaft ist ja dazu da, um diese Vorgaben auch letztlich zwingend durchzusetzen, dass die Produktion Geld investieren, auch im Grunde die 7, 8, 9.000 Schauspieler, die ja in Deutschland leben, auch davon profitieren. Schade, nicht nur allein wegen der Arbeitslosigkeit oder wegen Bezahlung, sondern auch, dass Schauspieler im Grunde sich nicht weiterentwickeln können, nicht lernen können. Und sie können heute schon sehr klar erkennen, auch wenn sie den Ton abschalten, und sie haben eine Produktion von, sagen wir mal, 30% deutschen Schauspielern, sie erkennen sofort die deutschen Schauspieler, abgesehen davon, dass sie sich vielleicht vom Gesicht her erkennen, aber sie von der Art zu spielen, ich kann es erkennen, ich kann es sehen. Das ist natürlich schade.
Welche Kultur herrscht denn eigentlich am Set? Wie wird die Kultur am Filmset gelebt heute? Wie würden Sie das beschreiben?
Absolut digital. Also wir haben ja den Unterschied, ich würde es mal so formulieren, es gibt die Analogkultur beim Arbeiten oder beim Drehen und es gibt die Digitalkultur beim Drehen. Im schlimmsten Fall kommt es vor, dass innerhalb eines Büros nur noch digital miteinander kommuniziert wird. Man könnte auch im Grunde zu Hause sitzen. Das ist am Set noch nicht so der Fall, noch nicht. Aber es verändert sich alles. Alles um uns herum verändert sich im Moment. Und zwar in einem rasanten Tempo, das ich vor 2 Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte. Es ist wirklich so, dass jetzt die Veränderung unserer Gesellschaft, die Veränderung um uns herum, ist jetzt wirklich in der Mitte angekommen. Und wir sind alle gezwungen, da auch Kompromisse zu machen. Und am Set sieht es dann so aus, dass im Unterschied zu der analogen Setkultur, die es bis vor 15, 20 Jahren noch gegeben hat, drehen wir ja teilweise digital. Also es wird kein Film mehr benutzt. Das ist ein Riesenunterschied. Weil dadurch kann sehr schnell wird eingespart an Zeit. Sie können heute unter Lichtbedingungen drehen, da konnten Sie vor 5 Jahren noch, hätten Sie einen Drehstopp gehabt. Heute können Sie das so vom Filter her so regeln, dass Sie Sonnenschein im Grunde drehen können, wenn es regnet oder grau ist. Das hat natürlich einen unglaublichen Effekt auch aufs Spielen letztlich. Darüber spricht man kaum, das erzählt man kaum. Und das versuche ich ein bisschen auch in meinem Buch zu beschreiben, dass bei Schauspielern letztlich es darum geht, um eine künstlerische Darstellung, um eine künstlerische Arbeit. Und immer wieder als Schauspieler, immer wieder von vorne anfangen. Das ist auch ein großer Unterschied zu anderen bildenden Künsten. Als Musiker, als Maler, als Schriftsteller können Sie immer wieder auf ein Werk verweisen, was sie vorher gemacht haben. Bei Schauspielern ist es schwierig, vor allem wenn sie auf der Bühne arbeiten. Das heißt, sie fangen immer wieder von vorne an. Jede Veränderung ist für sie ein neuer Anfang. Und das ist natürlich auch für ältere Schauspieler. Sie müssen wahnsinnig flexibel bleiben heute. Auch als Schauspieler, und besonders als Schauspieler müssen sie enorm, auch für die in meiner Generation ist es, ich merke das immer wieder, dass Schauspieler, mit denen ich groß geworden bin, da gibt es einige, die diesen Trend nicht mitmachen können oder nicht flexibel genug sind und so. Und da müssen wir uns unglaublich anstrengen, um auch wenn ich Kollegen habe, die wirklich 20 oder gar 30 Jahre jünger sind als ich, dann ist das ein Riesenunterschied. Aber ich merke manchmal, dass dieser Unterschied gar nicht so groß ist letztlich. Und das ist aber eine Umgehensweise, die für mich typisch ist. Bei anderen Kollegen ist das vielleicht anders, aber es ist im Umgang ist es, um Ihre Frage zu beantworten, schwieriger geworden. Also sch schwieriger, weil sie natürlich, sie müssen Kompromisse auf anderen Gebieten machen, die sie vorher nicht gemacht haben. So, also insofern ist es nicht schwieriger geworden. Es wird nur anders.
Anders. Okay, aber ich kann mir gut vorstellen, also wir sind jetzt am Strand und würden irgendwo drehen und es regnet aber. Wie will ich dann diese Sonnenenergie will ich spielen? Gut, das gehört zum Schauspiel sicherlich dazu. Das ist ihr Handwerk, ja, wohl merke, dass man ja sicherlich gelernt hat, aber es wird ja schwieriger. Ist doch toller, wenn die Sonne tatsächlich scheint und dann kann ich doch viel besser aus mir herauskommen. Und auch, das hat ja auch was mit Wohlfühlcharakter dann zu tun. Wenn ich mich am Set wohlfühle oder im Büro, ist egal wo, im Grunde, ja, an dem Ort, wo ich arbeite, wenn ich mich wohlfühle, kann ich ja viel mehr Energie herausgeben und glaube ich auch dann meine Kunst wirken lassen, oder?
Ganz klar, das hat sich aber zum Guten verändert. Ne? Es ist ja
Okay.
nicht alles schlecht, was heute stattfindet.
Ja,
Also das hat sich wirklich zum Guten verändert. Die Produktionen sind sehr verständnisvoller geworden und sind sehr, es gibt jetzt kaum noch Tage, die über 10 Stunden gehen. Ich bin so groß geworden, ich hatte 14, 15 Stundentage am Dreh, ne? Also, und dann war dann nur ein Stuhl da oder so bei 20 Grad minus oder so. Dann wurde mal eine kleine Heizung aufgestellt und sie haben mit allen Kollegen um einer brennenden Mülltonne gesessen. Das war in den 90ern. Aber ich meine, es war möglich, man konnte das so machen und viele Produktionen haben auch so gearbeitet. Und das hat sich heute, Gott sei Dank, sehr geändert. Also es ist viel verständnisvoller geworden. Man geht viel mehr auf die Bedürfnisse der Schauspieler, der Künstler auch ein. Und das hat sich schon zum Positiven geändert. Das ist einfacher geworden, ganz sicher.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch über die Qualitäten des Schauspiels, des Schauspielens. Und Sie sagen, in Deutschland gibt es sehr viele Quereinsteiger durch die Daily Soaps und so weiter. Das merkt eventuell auch der Zuschauer, weil das Fernsehen hat sich auch irgendwo verändert, ja. Ich sage jetzt mal, die Öffentlichen, die sind hier immer noch dabei, Serien zu verpacken, eifern so langsam mal Netflix hinterher mit den Serien, die es ja, ich glaube, schon 10, 15 Jahre, glaube ich, schon am Markt gibt. Da gibt es ja jede Menge Veränderungen. Die Schauspieler, mein Eindruck ist, weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass sie dann öfter doch eine andere Rolle annehmen können, oder ist das gar nicht so?
Ja, das haben Sie sicher. Also wir, ich meine, Sie müssen ja immer unterscheiden zwischen den Anfragen und letztlich dem, was Sie dann vor der Kamera fähig sind zu tun. Also die Anfragen, das Anfragenspektrum ist wesentlich größer geworden. Sie haben viel mehr Möglichkeiten, sich heute zu präsentieren, auch durch die sozialen Netzwerke. Sie können mehr auf sich aufmerksam machen. Das muss man nicht mehr heute den Printmedien überlassen als Schauspieler. Wenn Sie das clever betreiben, können Sie da sehr gut vorankommen. Was die Ausführung betrifft, kann ich schlecht beurteilen. Also klar, ich drehe ab und zu für Netflix, ich kriege Anfragen. Es sind dann so Sachen wie, letztlich habe ich in Madrid eben Jaguar gedreht und so. Das sind natürlich tolle Projekte, die allerdings auch wahnsinnig anstrengend sind. Wenn es auf Spanisch ist, dann Sie müssen sprachlich sehr gewandt sein mittlerweile. Also wenn Sie als Schauspieler, sowieso als deutscher Schauspieler natürlich auch mehr arbeiten wollen, dann müssen Sie mindestens 2 Sprachen fließend beherrschen. Also nicht nur conversational, sondern auch wirklich so, dass sie in der Lage sind, sofort sprachlich zu reagieren. Und das ist schon, selbst im Englischen sehe ich das bei vielen Kollegen immer noch ein großes Problem. Also die Sprachfaulheit der deutschen Schauspieler ist noch sehr groß. Hat aber auch damit zu tun, dass dieser Beruf innerhalb Deutschlands noch bis in den letzten Jahren immer eine relativ große Sicherheit ausgestrahlt hat. Also wenn Sie einmal fürs Fernsehen angefangen haben zu arbeiten, früher sagte man einmal Fernsehen, immer Fernsehen. Das hat sich ein bisschen geändert. Jetzt sind auch die Grenzen fließender geworden. Also früher gab es immer so 5 Kategorien als Schauspieler: Theater, kommerzielles Theater, Fernsehen, private Sender. Oder wirklich und diese und wenn Sie in diesen Bereichen gearbeitet haben, konnten Sie nicht in eine andere Kategorie wechseln. Und das hat sich geändert. Das geht heute. Also insofern sind diese Grenzen leider, muss ich sagen, auch fließender geworden. Einmal ein Gesicht gesehen und Sie sehen in den nächsten 2, 3 Jahren dieses Gesicht ständig. Und das hilft manchen Schauspielern, manchen Kollegen nicht besonders. Und da ist also, das hat aber auch was mit der Besetzungskultur in diesem Land zu tun. Dass oftmals dann immer wieder auf jemanden gesetzt wird, der vorher gute Zahlen gebracht hat in manchen Verkaufsgeschichten bei TV-Quoten oder so, die dann immer wieder besetzt werden in der Hoffnung, dass die Quoten dann wieder stimmen. Aber das ist auch eine Kunst für sich, diese Quotenbestimmung, beziehungsweise wie man da Projekte startet, die dann auch wirklich gesehen werden. Wo ich das erwähne, also ist zum Beispiel der große Unterschied zur amerikanischen Produktion oder zur englischen Produktion und zur deutschen Produktion ist einfach die Werbung, der Werbeetat. Und das hat sich in Deutschland noch nicht durchgesetzt. dass jede amerikanische Produktion, wenn sie, sagen wir mal, wenn die, was weiß ich, 10 Millionen in einen Film stecken, dann ist ein Drittel davon geht in die Werbung. Jedes Unternehmen, das ist ein wesentlicher Bestandteil, auch in Unternehmen, das es muss mindestens ein Drittel des zu investierenden Betrages in die Werbung gehen. Das ist total wichtig geworden heute. Und wenn ein Film, ich sehe das selber bei mir, wir haben jetzt, wenn wir einen Film drehen und keine Werbung stattfindet, dann sieht niemand dieser Film. Niemand wird diesen Film sehen oder nur eine sehr geringe Zahl. Das heißt, sie müssen immer gucken, wie schaffe ich es, den Film so zu promoten und das Geld zu investieren, dass man die Schauspieler mit einbezieht und immer wieder in die Werbung geht und immer wieder das zeigt. Das ist total wichtig geworden und das ist in Deutschland immer noch ein bisschen unterrepräsentiert.
Das heißt also, die Schauspielkunst geht so ein bisschen unter, weil es geht ja erstmal nur um Quote und erstmal um Geld, wie es in vielen Bereichen ja leider ist. Aber irgendwo muss man ja von leben. Aber ich glaube, das Maß des Schauspielens wird dann so ein bisschen herabgesetzt, ja, und sagt, es geht einfach erstmal um Quote und dann sehen wir weiter.
Es liegt vor allem daran, dass ein Publikum herangezüchtet wird. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Es wird die Publikumsbestimmung ist enorm wichtig. Also wer sieht es? Wer sieht sich das an? Wer soll es sich ansehen? Wer hat es dann im Endeffekt gesehen? Und was die Beurteilung eines Schauspielers betrifft, es wird sehr beliebig. Also ein Zuschauer kann heute gar nicht mehr beurteilen, ist es jetzt ein guter Schauspieler? Ist es ein schlechter Schauspieler? Das ZDF besetzt in ihren Produktionen als öffentlich-rechtlicher Sender jetzt Influencer oder Schlagerstars. So, und da muss man sich die Frage stellen, abgesehen davon, dass unser Beruf nicht geschützt ist, also es kann sich im Grunde jeder Schauspieler nennen. Auch Sie aber ja können anfangen, morgen zu sagen, ich bin ab heute Schauspieler. Ich will nichts mit Talent sagen, vielleicht haben Sie ja Talent, aber das hilft nicht dazu bei, A, uns Schauspieler zu schützen und B, auch diesem Beruf ein bisschen was abzuverlangen, dass es nicht ganz so beliebig wird, dass nicht jeder sich einfach vor die Kamera stellen kann oder sich auf die Bühne stellen kann und ein paar Sätze sagen kann. Weil ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass die meisten Probleme, die jüngere Schauspieler haben oder auch etwas ältere Schauspieler, die Quereinsteiger sind, sind nicht in der Lage, 4, 5 Sätze zusammenhängend mit ihnen zu spielen. Und das ist ein Riesenproblem für mich, weil ich komme natürlich aus einer Generation, wo ich es erwarten kann, dass zumindest jemand in der Lage ist, wenn er einen Text hat, sagen wir mal über 2, 3 Seiten, dass er in der Lage ist, diesen Text einwandfrei abzuliefern. Und das ist die Arbeit, weil ich das genauso mache. Das ist eben, was man im Englischen sagt, Work Ethics. Also wer diese Work Ethics nicht hat, und das ist zu den Amerikanern, das ist zu den Engländern ein kompletter Unterschied. Also ich habe das auch in Spanien gemerkt, bei dieser amerikanischen Produktion, bei Dior, ist es einfach, das kommt nicht vor, dass ein Kollege sagt, Entschuldige, ich fange nochmal an. Lass die Kamera laufen. Ich mache nochmal den Satz nochmal und dreht sich dann wieder um und sagt ja, ach Scheiße, wieder vergessen. Warte, ich mach's nochmal. So, das haben sie teilweise am Set und das kommt einfach nicht vor. Das heißt, diese Konzentrationsfähigkeit zu haben, sich wirklich mal für eine Minute nur darauf zu konzentrieren, 5 Sätze zu sagen, ohne zu verunfallen, das ist schon schwierig geworden. Nachher im Film sieht es anders aus. Da sieht es aus, wenn das geht. Und dann sagen alle, Mensch, toll, super gemacht. Ja, aber dass das am Set 5 Stunden gedauert hat, um den Kollegen dazu bringen, dass er ohne Unfall da durchkommt, das sieht man leider nicht. Ne?
Ja, aber da gehe ich doch mal nochmal gerne rein in diese Sache, wo Sie sagen, der hat so 4, 5 Seiten Text hinterm. Wie läuft das denn überhaupt ab für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sagen kann, den lernen Sie tatsächlich dann auswendig oder dürfen Sie auch improvisieren? Weil im Buch schreiben Sie ja auch, dass zu wenig improvisiert wird. Dürfen Sie das? Also abweichen vom Text?
Ja, man muss erst mal fragen, was überhaupt eine Improvisation ist. Viele verstehen das falsch. Viele sagen, Improvisation ist mal machen und sehen, was passiert. Das stimmt zum Teil auch. Aber es gibt für jede Improvisation, wird leider nicht mehr gelehrt oder nicht mehr oft gelehrt, weil es kaum noch jemand kann in dem Sinne. Improvisationen unterliegen auch Gesetzmäßigkeiten, die sie berücksichtigen müssen. Also wenn Sie eine Szene haben, in der Sie beispielsweise, das Beispiel bringe ich auch in meinem Buch, ohne jetzt diese Geschichte zu vertiefen, ich stand einmal kürzlich ganz kurz nur unter Mordverdacht. Da war ich noch ganz jung. Und diese Geschichte war klärte sich dann sehr schnell auf, dass ich nichts damit zu tun hatte, weil ich die betreffende Person am Abend vorher noch gesehen hatte. Ich war der Letzte, der mit dieser Person gesehen wurde und war am nächsten Tag unauffindbar. Der Grund war, dass ich am nächsten Tag nach Neuseeland geflogen bin. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht greifbar und war natürlich in einer Situation, als ich in Neuseeland ankam. Der Flug war damals sehr lang, war damals, glaube ich, 36 Stunden mit Umsteigen und allem drum und dran. Und es gab noch keine Handys. Das heißt, ich war verschwunden. Und ich hatte dann später eine Szene zu spielen, viele Jahre später, 20, 30 Jahre später, eine Figur zu spielen, die unter Mordverdacht stand. Und da habe ich für mich improvisiert, weil ich habe also über diese Improvisation versucht, mich zurück in die Situation zu führen, als ich das erste Mal damals in dieses Büro der Mordkommission kam in Hamburg und befragt wurde. Und da ist etwas ganz Merkwürdiges passiert, nämlich ich habe für eine Sekunde gedacht, vielleicht bin ich es doch gewesen. Es kann ja sein, weil sie fühlen sich in dem Moment so schuldig, dass wenn sie in diesen Raum kommen und befragt werden, da gibt es keine Freundlichkeiten mehr, da gibt es keinen Smalltalk, oder gibt es einen Smalltalk, der sofort wo der hinführt. Und das ist eine Situation, die einfach unfassbar schwierig ist, mit der man umgehen muss, wenn man das nicht regelmäßig macht. Und also das habe ich nur über diese Improvisation wieder, über diese Sense Memory wieder zurück und konnte die Szene dann darüber spielen. Und dann kam der Regisseur zu mir und sagte, irgendwas, es wirkt so, als wenn du schuldig bist. Und das ist ein bisschen schwierig jetzt, weil wir haben ja den Täter, wir wissen ja, wer der Täter ist, wir erzählen das offen. Aber jetzt, und dann sagte ich, ja, aber das ist so. Ich kenne dieses Gefühl und das ist das, was ich spielen kann. Und das ist letztlich, worum es beim Schauspiel und bei den Improvisationen auch geht. Die Improvisation führt dazu, wenn sie sich an die Gesetzmäßigkeiten halten, das in ihnen nochmal herauszuholen, was sie schon mal erlebt haben. Dafür sind Improvisationen da, zum einen. Oder wenn sie das noch nicht erlebt haben, sind die Improvisationen dazu da, dass sie lernen, wie ist das eigentlich, wenn ich unter Mordverdacht stehe? Und dann improvisieren sie das. Wie ist denn das, wenn ich jetzt in einem Gespräch bin, wo jemand eine Geisel genommen hat. Wie gehe ich mit dem um? Was sage ich dem? Und das ist eine Improvisation. Das muss man immer wieder üben, weil solche Sachen Gespräche sind immer reflexartig. Ja, wir reagieren oftmals immer reflexartig auf Dinge, wenn uns jemand anbrüllt, brüllen wir meistens zurück. Wenn jemand mit uns leise spricht, sprechen wir leise zurück. Es sei denn, wir durchbrechen diese Gesetzmäßigkeiten durch eine Taktik oder so. Und dafür sind Improvisationen da, weil es immer wieder geübt werden muss.
Okay, aber das ist doch dann eine Sache auf der emotionalen Ebene. Wie sieht es denn mit dem Text aus? Dürfen Sie da abweichen?
Ach so, naja, was den
Ja.
Text betrifft, klar. Also ja und nein. Also Sie müssen einen Weg finden, wenn das ist schwierig. Der Text muss natürlich gelernt werden, das ist überhaupt keine Frage. Also ich sage immer, wenn ich jüngere Kollegen habe, die mich fragen oder ich Unterricht gebe, dann ist natürlich immer, erstmal ist es enorm wichtig, den Text so zu lernen, dass sie ihn aus dem FF beherrschen, rückwärts. Sie müssen um 3 Uhr nachts angerufen werden können und haben den Text drauf. Auf diesen gelernten Text können Sie erst improvisieren. Dann kommt die Antwort, dass Sie notfalls immer wieder auf Plan B zurückgehen können. Wenn Sie also an den Set gehen und sagen, pass mal auf, ich habe da eine bessere Idee. Lass uns doch einfach mal sehen, wie wir jetzt mit diesem Text so umgehen. Ich kann dir vielleicht was vorschlagen. So, das ist auch die Diplomatie eines Schauspielers, nur als Nebensatz gesagt. Sie müssen versuchen, gute Ideen mit Regisseuren oftmals, wenn Sie merken, der hat ein Ego von Hamburg bis München, dann müssen Sie versuchen, Ihre Idee so zu verkaufen, dass es seine Idee ist. Das ist die Diplomatie des Schauspiels auch. Wenn Sie dann den Text haben und sagen, wenn Sie ankommen und sagen, ich finde den Text scheiße, den möchte ich so nicht sagen, dann denken erstmal alle, der hat den Text nicht gelernt, der will ihn mündlich oder der will einfach nur streichen. Ist auch oft der Fall. Aber bei Schauspielern, die ihren Job einigermaßen ernst nehmen, würden immer sagen, pass auf, wir können das so machen, ich zeige dir das, wie es so geht, aber man könnte das jetzt auch ein bisschen anders machen, indem man versucht, mit dem Text ein bisschen zu improvisieren und so, und dann findet man da eine Möglichkeit. Also es ist immer eine Frage des Vertrauens. Also es geht, um Ihre Frage zu beantworten, es geht, aber man muss den Text trotzdem von wirklich hundertprozentig auswendig gelernt haben.
Da sind wir bei der, also ich sage jetzt mal, Textsicherheit, die Emotion, dass ich das gut rüberbringen kann, dass ich in Situationen überhaupt hier hineinsteigen kann, wie Sie es gerade an diesem Beispiel ja schön erklärt haben. Da ist natürlich die andere Sache, wie komme ich jetzt erstmal in diese Art von Rolle wieder rein? Aber für mich, das ist für Sie ja ganz wichtig, oder für die Schauspielkunst, wie komme ich in diese Rolle rein? Aber für mich ist es viel wichtiger als Führungskraft zum Beispiel. Wie komme ich aus meiner Rolle wieder raus? Weil ich erkenne als Führungskraft nicht unbedingt immer, dass ich in eine Rolle stelle. Haben Sie da einen Tipp für uns?
Ja, es ist eine, also es ist, das ist Übungssache. Also es ist, wie vieles andere auch, es gibt in dem Fall kein Rezept, das Sie sofort anwenden können. Viele machen das, indem sie sich ausmachen. Wein oder eine Flasche Wodka und dann geht es wieder weiter. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, ganz klar. Aber um aus einer Rolle rauszukommen, das ist ein bisschen schwierig, weil Sie sind ja im Grunde, wenn Sie eine Figur, wie ich da anfangen, es gibt im Gesetz, gibt es, das weiß kaum jemand, dieses Gesetz besagt, dass Sie als Schauspieler, wenn Sie innerhalb einer Stunde oder 2 Stunden, jetzt mal salopp gesagt, eine Straftat begehen, die im Zusammenhang mit der Rolle steht, wenn das nachweisbar ist, dass sie im Grunde straffrei ausgehen können. Weil es sein kann, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin in dem Moment, wo sie das gespielt hat, nicht aus der Rolle rauskommt und dann eine Straftat begeht unter Einfluss dieser Rolle. Das gibt es. Also darauf kann man sich aber nur eine Zeit lang. Also Sie können jetzt nicht sagen, ich habe mal Mörder gespielt, 3 Jahre später bin ich jemand um und sagten, so, kann man vielleicht, geht das auch. Aber so, was jetzt, sagen wir mal, um es, wenn ich Ihnen einen Tipp oder wenn ich da sagen würde, ist, da geht es um Folgendes. Selbst wenn Sie Unternehmer sind oder wenn Sie in einem White-Collar-Bereich arbeiten und Sie spielen ja eigentlich in dem Sinne keine Rolle. Sie sollen ja keine Rolle spielen. Also ein Leader spielt ja keine Rolle, sondern er zeigt eine Seite von sich. Und das heißt, wenn er nach Hause kommt und das Gefühl hat, er kommt aus dieser Rolle nicht raus, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder stimmt seine familiäre Situation nicht und er kann mit den Problemen nicht mehr so umgehen, oder es stimmt die Rolle nicht, die er vorher gespielt hat. Weil es sollte nicht so sein, dass jemand in einer Position, in 8 Stunden oder 10 Stunden oder 12 Stunden am Tag arbeitet, dass er nach Hause kommt und plötzlich das Gefühl hat, dass er den ganzen Tag ein anderer gewesen ist. Dann ist der Beruf falsch, oder das ist die Art, wie man den Beruf ausübt, ist dann verkehrt. Und da müsste man dann ansetzen. Da muss man dann sagen, irgendwas läuft hier verkehrt.
Ja, das sind die richtigen Fragen, die wir im Coaching ja ebenfalls anwenden und sagen, wie fühlst du dich überhaupt, wenn du nach Hause kommst? Ja, mies, wie auch immer, und dann geht's weiter. Aber dieses Bewusstwerden, dass ich im Endeffekt doch mehrere Rollen spiele, in Anführungszeichen, als Mensch, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, irgendwo dann auch das auseinanderzuhalten.
Man muss da natürlich unterscheiden. Also, weil viele sagen immer, und das ist auch immer noch so der Fall, aus Schauspiel ist in den letzten 5 Jahren ein Verb sehr populär geworden. Das hat es vorher eigentlich gar nicht so gegeben. Das ist Schauspielern. Also Eltern sagen das über ihre Kinder oft, ist mir aufgefallen. Ne? Oder der Schauspielert. Was so viel heißt wie Lügen. Oder man sucht eine elegantere Möglichkeit zu sagen, als ja, der lügt. Man sagt dann, der schauspielert. Das heißt, Schauspielern ist nicht authentisch sein, nicht so zu sein, wie man eigentlich ist, schlimmstenfalls zu lügen. Aber das stimmt ja alles nicht. Schauspiel hat nichts mit Lügen zu tun. Das versuche ich immer wieder den meisten klarzumachen. Schauspiel hat nichts mit Lügen zu tun. Schauspiel hat was damit zu tun, dass sie eine Seite in sich zeigen in einer Figur, die bei Ihnen ja schon verankert ist. Das heißt, sagen wir mal, wenn ich in dem letzten Film, den ich gemacht habe, der übrigens jetzt im März, am 10. März und 12. März im ZDF läuft, hab ich einen Verleger gespielt. So. Und ich kann jetzt, ich, und da waren sehr viele Gespräche innerhalb dieser Verlagsabteilung, und kann man darüber lächeln, kann sagen, naja, der hat es gespielt. Aber ich gehe anders an diese Figuren ran. Ich recherchiere in diesen Figuren. Ich gucke vom Text her, ob diese Texte wirklich realistisch sind, wie man mit Leuten umgeht. Und so. Oder dann, da gab es eine Situation, da sagte der Regisseur, pass auf, diese Szene ist 30 Sekunden lang, wir haben aber 50 Sekunden für diese Szene und ich möchte, dass du, um nochmal da auf die Improvisation zurückzukommen,
Ja.
dass du 20 Minuten vorher etwas improvisierst mit diesem Kollegen da. Nun haben wir das in Schweden gespielt, es war ein Schwede. Und dann sagte ich, okay, also dann bin ich zu ihm hingegangen, habe ihm gesagt, pass auf, ich mache das für die Figur, ich würde gerne sehen, dass der mit seinen Leuten direkten Kontakt hat, auch mit den Low-Level-Workers und so, dass er so. Und das gehört mit dazu, aber das ist ja, das heißt, ich habe von mir eine Seite gezeigt, wie ich wäre, wenn ich in dieser Situation wäre. Und das ist ja Schauspiel. Das heißt, also, wenn ein Unternehmer oder jemand in einem Management-Level nach Hause kommt und ein Gefühl hat, dass er nicht mehr er selbst ist, dann führt er seinen Beruf verkehrt aus. Das heißt, er muss da ansetzen, nicht zu Hause. Weil seine Familie kann nichts dazu, dass er einen Job macht, der ihn so auspowert oder so fordert, dass er am Abend nicht mehr in der Lage ist, sich um seine Familie zu kümmern. Dann läuft das im Betrieb falsch und da muss man ansetzen dann.
Das ist sehr interessant. Einen Satz aus Ihrem Buch möchte ich gerne zitieren. Der hat mich mitgenommen. Ich habe bis gestern Abend noch fleißig gelesen. Sie sollten immer in der Lage sein, Ihre Umwelt bewusst zu lesen. Sie müssen versuchen, Dinge zu entdecken, die Sie inspirieren könnte. Das gilt nicht nur für den Beruf des Schauspielers, sondern ich würde das auch ebenfalls für die Führungskräfte, für alle Menschen im Endeffekt. Mach das, was dir Spaß macht. Ja, würde ich einfach mal sagen dazu.
Ja, das, wir hatten anfangs darüber gesprochen, wie sich unsere Gesellschaft verändert und was sehr wichtig geworden ist, ist, wir brauchen alle Vorbilder. Also diese Vorbildfunktion die wir früher vielleicht hatten oder wo man sagt, wenn man anfängt, einen Beruf auszuüben oder vor allem als Schauspieler, und das Erste, was ich mache, wenn ich mit jungen Kollegen spreche, sage ich, wer sind denn deine Vorbilder? Damit ich weiß, wo seine Richtung oder wo die Richtung des betreffenden Schauspielers auch oder Schauspielerin, einer Jüngeren, wo es hingeht, wie sie ihren Beruf sehen. Also wenn zum Beispiel jemand sagt Brad Pitt, dann weiß ich, was er meint oder sie. Oder wenn er sagt Al Pacino, das ist eine ganz andere Kategorie an Schauspieler, aber ich weiß, wie er seinen Beruf sieht. Das sind so kleine Tricks, die ich dann anwende, wenn ich einen Partner habe, von dem ich noch nichts weiß und ich muss mit dem eine große Szene drehen. Ich muss ihn auf dem schnellsten Wege kennenlernen. Und das sind dann so die kleinen Tricks. Und was jetzt Inspiration betrifft, wenn Sie das, was typisch ist, ist, je älter wir werden, desto eher glauben wir, wir brauchen keine Vorbilder mehr. Aber Vorbilder sind enorm wichtig, auch wenn wir älter werden. Weil wir immer wieder diese Inspiration brauchen. Wir brauchen immer wieder diesen Input. Das ist total wichtig in jedem Beruf, auch in unserem Leben. Wenn ich keinen Input mehr kriege von außen, in irgendeiner Form, dann sterbe ich, also innerlich. Dann geht mein Feuer aus. Dann habe ich keinen Antrieb mehr. Und ich merke das selber nach einer Zeit, nach 3, 4 Wochen, wenn ich das nicht habe, dann werde ich langsam. Und ich werde undesinteressiert. Ich lese nicht mehr. Und ich kenne diese Momente. Mir sind diese Momente bewusst. Und dann merke ich, dann suche ich mir bestimmte Bereiche, wo ich hingehen muss oder was ich tun muss, um wieder dieses Feuer anzufachen. Ich kann es selber nicht tun. Aus mir selber kann ich es nicht nehmen. Es gibt Menschen, die das können. Es gibt Menschen, die setzen sich hin und sagen, ich kann das und so. Die kommen rein und die sind immer irgendwie auf einem hohen Level, auch später im Alter. Ich habe einen Freund, der ist jetzt fast, weiß ich, jetzt Anfang 80. Der hat das, ne? Der versprüht das und so. Ich bin so nicht. Ich bin da viel zu normal. Ich würde auch sagen, dass 90% der Menschen oder sind so, dass wir immer wieder nach außen uns orientieren müssen. Und das macht es natürlich schwer, wenn wir, um darauf auf dieses Thema wieder zurückzukommen, das auch vor der Nase. Ist alles inspirationstötend, weil ich habe neulich ein Kind auf der Straße hüpfen sehen. So. Und ich dachte mir, super, müsste ich auch mal probieren. Und dann, als ich unbeobachtet war, hier auf der Straße, habe ich das auch gemacht. Da hüpft ein 60-jähriger Mann auf der Straße und wenn das jemand gesehen hat, hat er wahrscheinlich gedacht, der hat eine Meise. Aber das, Es hilft. Es hilft
Ja.
wirklich. Das ist eine Übung, die unheimlich gut ist. Das kann ich jedem nur empfehlen, wenn er mal uninspiriert ist oder irgendwie sich läuft. Er sollte einfach mal das tun, was wir als Kinder gemacht haben. Das hat wirklich unheimlich gut funktioniert. Aber diese Inspirationen brauchen wir. Und das setzt Beobachtungsgabe und auch Beobachtungslust voraus. Wir müssen diese Lust haben, wieder auch nach außen zu gucken. Mal aus dem Fenster zu gucken, sehen, was da unten los ist. Interpretieren, was da unten los ist. Kann ich erkennen an der Kleidung, die der Typ da unten trägt, was der beruflich macht? Verdient er viel Geld? Hat er Kinder? Hat er eine Frau? Hat er eine Beziehung? Und so. Und das ist ein Muskel, den ich ständig praktiziere. Also wir waren
Ja.
neulich mit Freunden von meiner Frau. Ich kannte die alle nicht. Und danach mache ich immer einen Quiz mit ihr und sage, der Typ, der da hinten links saß von mir, nicht verheiratet, keine Kinder, keine Beziehung, unglücklich und wahnsinnig unsicher. Was macht er beruflich? Und dann sagte sie mir, mehrfacher Millionär, nicht verheiratet. Und das stimmte teilweise. Ich habe dann wirklich zu 50% recht. Aber wir zeigen das alles nach außen. Wir sind alle sehr lesbar geworden.
Ja.
Und
Und
das
dass sie
hilft
diese
auch.
Inspiration, das sind ja Quellen für uns, um wirklich weiterhin kreativ neue Ideen zu schöpfen.
Ganz genau.
Ich glaube, neue Ideen brauchen wir auf jeden Fall auch in Deutschland, nicht nur für den Film, sondern auch für viele weitere Dinge, damit wir wieder so ein bisschen, ja, aus diesem Corona-Loch einfach mal rauskommen, ja, aus dieser wirtschaftlichen Lage und so weiter, emotionalen Lage. Und das hat natürlich viel kaputt gemacht und das muss wieder aufgebaut werden.
Ja, vor
Verraten
allem
Sie.
die Gefahr ist auch, dass um das ganz kurz zu sagen, was Corona bewirkt hat, ist eine gewisse Bequemlichkeit. Also wir sind, und diese Bequemlichkeit hat dazu geführt, dass sie auch noch erfolgreich ist. Also man hat
Ja.
gesehen, Homeoffice. Homeoffice ist absolut kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Also ich habe das jetzt, ich bin ja, ich arbeite ja eigentlich Homeoffice als Schauspieler. Meine Recherche mache ich zu Hause meistens. Oder ich habe teilweise Leseproben über Zoom oder über Teamster oder so. Oder erste Gespräche finden so statt. Und das ist alles, das ist natürlich wahnsinnig bequem. Dadurch machen immer mehr Produktionen, greifen jetzt darauf zurück. Früher mussten sie die Schauspieler einfliegen lassen,
Ja.
bewirten, Übernachtung. Das gehörte aber alles mit dazu. Und das ist jetzt natürlich viel einfacher geworden. Das heißt, unsere Form der Kommunikation ist auch, aber wir können dem von hier, können wir dem nicht standhalten.
Ja.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was Homeoffice betrifft. Ich hatte eine Diskussion mit einer Produktion, da ging es um die Vertragsverhandlungen beziehungsweise um bestimmte Unterlagen, die nachgefordert werden mussten. Und die betreffende Kollegin, die bei einer großen Produktion, beim großen Sender arbeitet, die war im Homeoffice. Und da bekamen wir dann zur Antwort, also mein Management bekam dann zur Antwort, ja, die Kollegin ist im Homeoffice, ich gebe Ihnen mal die Privatnummer, da müssten Sie dann anrufen. Das ist natürlich unfassbar, das können Sie nicht machen. Also wir haben hier, seit wann ruft jemand professionell bei jemandem Privaten an, um sich eine Information einzuholen? Das ist höchst unprofessionell und auch respektlos dem Kunden, in dem Fall ich.
Ja,
Ja, und das hat natürlich dazu geführt, also wir bringen dieses Corona viel zu oft als Entschuldigung für viele Dinge mittlerweile. Wir sagten, ja, wir haben Corona, wir haben eine Krise, so. Und dadurch sind die Leute nicht mehr verfügbar, sie sind nicht mehr freundlich, weil sie erkältet sind oder was auch immer. Und diese Kultur setzt sich leider im Moment sehr stark fort.
ja. Sehe ich auch, leider auch so, aber wie gesagt, deshalb Impulse holen. Durch Beobachtung ist wirklich ein sehr guter Tipp. Verraten Sie uns doch, welche neuen Projekte anliegen bei Ihnen?
Naja, jetzt liegt erstmal Balko an. Das wird ja
Ja.
jetzt im Rahmen des tödlichen Dienstages von RTL jetzt gezeigt, entweder März oder April. Ich glaube, der Sendetermin zwar schon fest, ich kenne ihn nicht auswendig, aber das wird in der Zeit sein. Und dann werden wir ab Juni zwei weitere Folgen drehen.
Klasse.
Dann eventuell ein Theaterstück. Das muss ich sehen, ob das da reinpasst in die Produktionszeit, aber das wird sich dann alles zeigen.
Ja, klasse. Wir freuen uns schon auf Balko. Ich glaube, Balko wird gedreht auf Teneriffa, ne? Ist richtig, ne?
Ich wurde im Moment auf Teneriffa gedreht. Das war mal so eine Idee der Produktion. Mittlerweile gewöhnen wir uns alle dran. Natürlich ist Spanien ist ja mein Heimatland geworden mittlerweile.
Ja.
Für mich ist es zu Hause zu sein und für mich ist es einfacher, hier zu spielen. Und das Wetter ist halt immer toll. Ne? Also insofern haben sie schon kalifornische Verhältnisse, weil es immer temperaturmäßig immer sehr angenehm ist zu arbeiten. Es ist da alles sehr relaxed und es macht sehr viel Spaß, auf Teneriffa zu arbeiten, ganz klar.
Klasse. Weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für die vielen Impulse, die wir aber auch interdisziplinär sicherlich verwenden können. Und Sie erhalten von mir, wie jeder Podcast-Gast bei uns, den Becher und ich wechsle mal auf du. Du bist wertvoll. Ja, mit unserem Hidden Candidates Kaffeebecher. Der geht natürlich nach Spanien. Herzlichen Dank. Alles Gute. Bis dann.
Danke auch, Ihnen auch. Vielen Dank fürs
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.